Als sich das Leben von zwei Menschen in der Silvesternacht 2016 kreuzt, könnten die beiden auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Der eine, der schillernde Gast auf jeder Promi-Veranstaltung in Italien, ein exzentrischer Partykönig und ein Mensch, der alle mit seinem Charme um den Finger wickeln kann. Der andere, ein Außenseiter, ruhig und introvertiert, ein Mensch, der lieber allein ist und ständig im Schatten anderer steht. Doch trotzdem verbindet die beiden etwas. Ein grausamer Pakt. Disclaimer vorab. Der Fall behandelt unter anderem einen transidenten Menschen. Da sich die Person öffentlich allerdings nie geoutet hat, keinen weiblichen Namen oder Pronomen gewählt hat und sich weiterhin als männlich gelesene Person bzw. sogar übermännlich nach außen präsentiert hat, nutze ich weiterhin die männlichen Pronomen. Marco. Das römische Nachtleben hatte einen Star. Marco Prato. Er ist gut aussehend, charmant, extravagant und schmeißt die wildesten Partys. Er umgibt sich gern mit prominenten Persönlichkeiten, macht in der Klatschpresse Schlagzeilen durch Affären mit bekannten Frauen und er ist der Mittelpunkt jeder Party. Marco weiß genau, wie er auf andere wirkt und dass er damit alles bekommt, was er will. Er ist ein Narzisst. Ein Mann, der geradezu die Menschen verführen kann und sich über diese Macht sehr bewusst ist. Wer sich wirklich hinter der öffentlichen Person verbirgt, die Marco mühevoll aufgebaut hat, weiß hingegen kaum jemand. Marco Prato wird in eine hochangesehene Familie in Rom geboren. Sein Vater Ledo Prato ist Jurist und Wirtschaftswissenschaftler. Er ist als Dozent tätig und arbeitet als Berater des Kulturministeriums. Vater und Sohn haben viel gemeinsam. Sie lieben beide Kunst, Literatur und das Schöne im Leben. Sein Vater ist Marcos einziger Vertrauter in der Familie, der ihn stets versucht zu unterstützen. Ganz anders als seine Mutter, was Marco spätestens seit seiner Jugend weiß. Seine Mutter ist streng und konservativ. Zuneigung von ihr bekommt er nicht, auch wenn sich Marco danach sehnt. Denn seine Mutter hat ein Lieblingskind. Seine Schwester, was sie ihn spüren lässt. Als sie im Teenageralter Gay-Pornos auf dem PC ihres Sohnes findet, unterstützt sie nicht ihr Kind, sondern will Marco zu einem Psychiater schicken. Nur sein Vater kann das verhindern. Auch in der Schule hat es Marco nicht leicht. Er wird wegen seines Übergewichtes gemobbt und die Jungs in seiner Klasse hänseln ihn, weil er lieber mit den Mädchen spielt. Über seinen innersten Wunsch kann er in seiner Familie mit niemandem sprechen. Erst Jahre später kann sich Marco während seiner Therapie anvertrauen. Seit seiner Kindheit träumt er davon, sich schlafen zu legen und am nächsten Morgen als Mädchen aufzuwachen. Seine Transidentität ist auch im Erwachsenenalter sein großes Geheimnis. Mit niemandem aus seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis spricht er darüber. Nur Marcos geheimes Tinder-Profil, das er als Frau führt, ist sein einziger Rückzugsort, in dem er sein kann, wie er ist. Sein Schmerz darüber, nicht offen als Frau leben zu können, seine Homosexualität vor seiner Mutter zu verbergen und das jahrelange Mobbing in der Schule, kompensiert Marco anders. Er beginnt zu trainieren, inszeniert sich als besonders männlich und als unwiderstehlicher Playboy. Er studiert Politikwissenschaften in Rom, Eventmanagement in Paris und arbeitet anschließend als PR-Manager. Sein Eintritt in die exklusive Partyszene der Stadt, in denen er die Reichen und Berühmten kennenlernt. Monatelang ist er das Thema der Klatschpresse, weil er der Liebhaber der bekannten italienischen Moderatorin Flavia Vento ist. Und das, obwohl er offen homosexuell lebt. In seiner römischen Heimat ist er Veranstalter einer beliebten LGBTQIA+-Partyreihe, bei denen er als extrovertierter Partylöwe im Mittelpunkt steht. Jemand, der die Menschen in seinen Bann zieht, der arrogant, aber gleichzeitig einnehmend auf seine Mitmenschen wirkt. Ein Charmeur, wie ihn viele beschreiben. Sein engster Freundeskreis kennt ihn aber auch anders. Manipulierend und übergriffig. Ein Mensch, der kein Nein akzeptiert. In Rom gilt Marco Prato als König der Nacht. Nur die wenigsten wissen, dass der extravagante Marco eine Fassade ist. Sein dichtes, dunkles Haar ist ein Toupet. Die Nächte schlägt sich der 29-Jährige um die Ohren, um seinen Gedanken aus dem Weg zu gehen, und den Schmerz über sein Leben betäubt er mit Drogen. nahezu täglich konsumiert er Kokain. Und die Droge ist es auch, die Marco mit einem Mann zusammenbringt, der nicht unterschiedlicher zu ihm sein könnte und ihm trotzdem so gleich ist. Manuel Fofo hatte es nie leicht im Leben. Er wächst im Schatten seines Bruders auf, der Liebling seines Vaters und später erfolgreicher Anwalt. Seine Eltern sind getrennt und das Verhältnis zu seinem Vater Falter Fofo, der erfolgreicher Geschäftsmann ist, ist schlecht. Manuel bezeichnet ihn später als seinen Feind. Der Mensch, der ihn seit seiner Kindheit drangsaliert, ihn vor dem Rest der Familie demütigt und ihm das Leben zur Hölle macht. Während sein Bruder alles bekommt, macht ihm sein Vater deutlich, dass Manuel das ungeliebte Kind ist. Als andere Gleichaltrige zum 18. Geburtstag ein Auto von ihren Eltern bekommen, verschenkt Vater Fofo den geliebten Motorroller seines Sohnes an seinem Geburtstag. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist hingegen gut. Sie betreibt eine Bar, in der Manuel aushilft. Sie kocht für ihn, putzt, wäscht und finanziert sein Jurastudium, das er nur absolviert, weil sein Vater seinen Wunsch, ein Wirtschaftsstudium, verboten hat. Die Vorlesung besucht Manuel nur noch unregelmäßig. Die meiste Zeit verbringt er am PC in seiner kleinen Wohnung über der Bar seiner Mutter. Er leidet unter Depressionen und erstickt seinen Schmerz in Alkohol und Kokain. Er lebt ein Leben in der Abwärtsspirale und das, obwohl es sein größter Traum ist, erfolgreich zu werden, um es seinem Vater endlich zu zeigen. Eigentlich geht Manuel nicht gerne feiern. Doch an Silvester, als das Jahr 2016 vor der Tür steht, überredet ihn seinen Freundeskreis, mit ihnen mitzukommen. Sie wollen zu einer angesagten Party. Der Party von Marco Prato. Die beiden Männer kommen ins Gespräch, nehmen zusammen Kokain und als sich die Party zum Ende neigt, lädt Manuel noch einige Leute zu sich zur Afterhour ein, wo er noch mehr Drogen hat. Marco Prato begleitet die Gruppe zu Manuels Wohnung, wo sie noch mehr konsumieren. Als immer mehr Leute Manuels Wohnung verlassen und nach Hause gehen, bleiben irgendwann nur noch er und Marco über. Und es kommt zu dem, was sich Manuel bis heute nicht erklären kann. Sie haben Sex. Manuel ist in den Tagen danach verwirrt. Eigentlich ist er heterosexuell. Er empfindet Scham, denkt darüber nach, wie sein Vater ausrasten würde, wenn er es erfahren würde. Er hat Angst, dass Marco seinem Freundeskreis von dem Vorfall erzählt, denn abstreiten kann er es nicht. Es gibt ein Video aus der Nacht. Eigentlich will Manuel die Partybekanntschaft verdrängen, doch das Wissen über das Video macht ihn verrückt. Er bittet Marco mehrmals, es zu löschen, doch dieser weigert sich. Er hat die Macht und nutzt sie aus. Der Pakt. Es ist mittlerweile Anfang März und Manuel lässt der One-Night-Stand und das daraus entstandene Video immer noch nicht los. Warum weigert sich Marco, es zu löschen? Will er ihn erpressen? Will er Geld? Oder Demütigung? Will sich Manuel wirklich mit Marco verscherzen und ihn zwingen, es zu löschen? Oder sollte er sich besser mit ihm gutstellen, damit er weiß, dass er das Video nicht gegen ihn verwendet? Die beiden haben noch losen Kontakt, als sie sich für den 2. März verabreden. Eine Party, wie es Marco nennt. Ein klärendes Gespräch, wie es Manuel eigentlich will. Sie unterhalten sich an diesem Abend, trinken Alkohol, koksen, nehmen Liquid Ecstasy und bemerken, dass sie mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint. Stundenlang unterhalten sie sich, Tag und Nacht beginnen langsam zu verschwimmen und der Rausch wird zum Dauerzustand. Sie ordern über einen Bestelldienst noch mehr Alkohol. Manuel gibt seinem Dealer Bescheid, der ihnen noch mehr Kokain vorbeibringt. Marco vertraut Manuel sogar sein größtes Geheimnis an, seine Transidentität. Marco hat Frauenkleider dabei, sowie eine Perücke. Er rasiert sich den Bart ab und zusammen spielen sie Freund und Freundin. Alles angeblich nur zum Spaß, wie Manuel später aussagt. Was zwischen den beiden in den Tagen entsteht, kann Manuel später selbst nicht beschreiben. Er weiß nicht, ob sie Freunde sind oder mehr. Er weiß nur, dass er sich wie magisch von Marco angezogen gefühlt hat. Er ist beeindruckt von seiner schillernden Art, von seinem Intellekt und seiner Ausstrahlung. Marco und Manuel telefonieren in den Tagen, die sie gemeinsam verbringen, ihre Handykontakte ab, um Leute zu ihrer Party einzuladen. Ihr erster Gast ist ein reicher Freund von Marco, doch sein Kommen hat nur einen Grund: sein Geld. Marco schafft es mit seinem Charme und seiner manipulativen Art, ihm seine Kreditkarte und PIN zu entlocken, bevor dieser wieder die verkrampfte Wohnung, aus der die laute Musik dröhnt, verlässt. Insgesamt 1.500 Euro heben die beiden in den kommenden Tagen von seiner Kreditkarte für Drogen ab, bevor er diese sperren kann. Ihre Gänge zum Bankautomaten sind auch die einzigen Male, in denen sie Manuels Wohnung verlassen. Mittlerweile sind 2 Tage vergangen, die für die beiden zu einem einzigen Rausch geworden sind. Sie schlafen und essen wenig, koksen und trinken dafür viel. Manuel versucht, seinen flüchtigen Bekannten Alex zu erreichen, der zustimmt, zu ihrer Party zu kommen. Schon als er die Wohnung betritt, fühlt er sich unwohl. Er kennt Marco nicht, doch er gibt später gegenüber der Polizei an, dass sich Manuel und Marco benommen haben, als würden sie sich schon ewig kennen. Die beiden sehen aufgedunsen und verschwitzt aus. Man sieht ihnen an, dass sie seit Tagen nicht richtig schlafen und durchfeiern. Auch Alex solle mitmachen. Marco will ihm einen Cocktail geben. Doch Alex lehnt ab. Über Stunden versucht er, den jungen Mann zu überreden, seinen Cocktail zu probieren. Als er schließlich nachgibt, merkt er sofort, dass es ein Fehler war. Vermutlich sind K.O.-Tropfen darin. Er fühlt sich sofort schlecht, ist benebelt und kann in seinem Zustand gerade noch so mitbekommen, dass Marco versucht, ihm die Hose auszuziehen. Er schafft es, nach draußen zu stürmen. Das rettet ihm das Leben. Mittlerweile hängt nicht nur der Gestank nach Alkohol und dichter Zigarettenqualm in der Wohnung von Manuel, sondern auch Frust und Enttäuschung. Das Böse hat inzwischen Einzug in die Wohnung gehalten. Die beiden werden später aussagen, dass sie einen stillschweigenden Pakt eingegangen sind. Ohne Worte haben sie gewusst, was sie verwirklichen wollen, worüber sie bereits fantasiert haben. Jemanden vergewaltigen und foltern. Eine Idee, die in den Tagen und Nächten voller Alkohol und Drogen aufgekommen ist und die beiden seitdem nicht mehr loslässt. Seit Stunden versuchen sie, Bekannte in die Wohnung zu locken. Doch keiner hat Lust oder verlässt Manuels Wohnung sofort wieder, weshalb sie sich einen neuen Plan überlegen. Sie müssen jemanden in ihre Wohnung zwingen. Sie fahren mit Marcos Auto durch die Stadt, doch es ist 4 Uhr in der Nacht und die Straßen sind menschenleer. Noch mehr Wut steigt in den beiden auf. Sie wollen ihren Pakt endlich in die Tat umsetzen. Manuel erzählt von seinem Vater, der ihn sein gesamtes Leben schon drangsaliert. Marco will sich für ihn rächen, will Manuels Vater quälen, foltern und schließlich töten, damit er an sein Erbe kommt. Doch auch diese Idee verwerfen die beiden. Die Polizei könnte ihnen zu schnell auf die Schliche kommen. Sie wollen ein unschuldiges Opfer. Einen Menschen, der nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden kann und der ihrer Meinung nach wahrscheinlich sowieso nicht gesucht wird. Luca. Schon sein ganzes Leben kämpft Luca Varani mit Geldsorgen. Doch er will endlich aus diesem Strudel ausbrechen. Luca ist an einem fürsorglichen Elternhaus aufgewachsen. Seine Eltern haben ihn aus Jugoslawien adoptiert, als er noch ein Kleinkind war. Sie schenken ihm ein liebevolles Zuhause. Sie arbeiten hart, um ihm eine sorgenfreie Kindheit zu ermöglichen. Aber das Geld ist trotzdem immer knapp. Ohne Abschluss verlässt Luca die Schule. Er will arbeiten, um endlich Geld zu haben. So jobbt er in einer Pizzeria, in einer Autowerkstatt und hilft seinem Vater, der Markthändler ist, beim Verkauf aus. Seine große Stütze ist Martha. Mit ihr ist Luca, seitdem sie 14 sind, zusammen. Viele haben ihn belächelt, als er als Teenager erzählt hat, dass Martha seine Traumfrau ist und sie eines Tages heiraten werden. Doch 9 Jahre später, mit 23, sind die beiden immer noch zusammen und träumen von der gemeinsamen Zukunft. Doch um zu heiraten und eine Familie zu gründen, braucht es Geld. Geld, das Luca nicht hat. Er geht mittlerweile wieder zur Abendschule, um seinen Abschluss nachzuholen. Seine Freundin übernimmt oft Ausgaben für ihn. Doch sie merkt auch, dass sich Luca verändert. Während sie sich sonst immer alles anvertraut haben, ist er nun manchmal verschlossen. Ab und zu ist er über Stunden nicht zu erreichen und sie weiß nicht, wo Luca in dieser Zeit ist und was er macht. Manche von seinen Bekannten munkeln hinter vorgehaltener Hand bereits, ob Luca Drogen verkauft. Was Luca, der streng religiös ist und mit seinen konservativen Ansichten über Homosexualität in seinem Freundeskreis oft aneckt, wirklich macht, weiß nicht einmal Martha. Er verkauft seinen Körper für Männer. Es ist der Morgen des 4. März 2016 und Luca Varani ist auf dem Weg zum Bahnhof, um zur Arbeit in der Autowerkstatt zu fahren, als er um 7.37 Uhr eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Ein Freier, mit dem er sich schon öfter getroffen hat, hat ihm geschrieben. Er will ein Treffen, jetzt sofort. Dafür bekommt er 120 Euro direkt in bar. Luca zögert. Auf der einen Seite will er nicht die Arbeit verpassen, auf der anderen Seite kann er das Geld gut gebrauchen. Er sagt schließlich zu und schreibt seinem Chef, dass er nicht zur Arbeit kommen würde, weil es ihm nicht gut geht. Er steigt in den Zug, wo er zu dem Ort fährt, dem der Mann ihm bei WhatsApp geschrieben hat. Um 9.34 Uhr schreibt der Martha das letzte Mal, dass er sich später melden werde, bevor die Wohnung betritt. Es ist die Wohnung von Manuel Fofo. Und Luca weiß nicht, dass darin zwei Männer auf ihn warten, die endlich ihren Pakt über den Tod durchziehen wollen. Das Grauen. Das, was sich in den nächsten Stunden in der Wohnung von Manuel abspielt, ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Auch Marco und Manuel können später keine Erklärung abgeben. Nur, dass ihr unausgesprochener tödlicher Pakt zu dem geführt hat, was Luca Varani in seinen letzten Lebensstunden erleben musste. Die Erinnerungen von Manuel an die Tat sind getrübt. Es kann daran liegen, dass er verdrängt hat, was er und Marco dem 23-Jährigen angetan haben. Es kann aber auch an dem Alkohol- und Drogenrausch liegen, der seit Tagen für sie der Dauerzustand ist. Es sind nur einzelne Bilder, an die sich Manuel später erinnern kann. Sie zwingen Luca, Marcos Schuhe zu lecken. Sie treten ihn in den Rücken, schubsen ihn durch die Wohnung. Sie geben ihm einen Cocktail mit Liquid Ecstasy. Luca schleppt sich ins Bad und sie hinterher. Marco und Manuel stopfen ihm Servietten in den Mund, sagen Luca, dass er sterben wird. Manuel holt ein Messer. Sie stechen auf ihn ein. Sie holen ein Brotmesser, stechen weiter auf ihn ein. Manuel holt einen Hammer und schlägt auf Lukas Kopf. Die Obduktion stellt später 100 Stich- und Schnittwunden fest. Er hat Schnitte am Hals und Gesicht, Stiche im Oberkörper, Würgespuren. Und die Polizei findet später die Leiche noch mit einem Messer im Brustkorb. Als Luca Varani nach zwei Stunden der Folter und der Qualen tot ist, reinigen die beiden die Wohnung. Einmal voller Blut stehen rum. Ihnen wird schlecht. Aber schließlich schlafen Marco und Manuel im Bett ein. Die Leiche von Luca liegt neben ihnen auf dem Boden. Am nächsten Morgen sind die beiden das erste Mal wieder nüchtern und begreifen jetzt erst, was sie getan haben. Einen Menschen auf entsetzlichste Weise getötet. Doch sich der Polizei zu stellen, kommt für sie nicht in Frage. Sie packen Lukas Sachen und sein Smartphone in eine Tasche, holen sich eine Flasche Kräuterlikör und entsorgen seine Sachen in einem öffentlichen Müllcontainer, bevor sie zusammen in einem Restaurant Wein trinken. Sie reden nicht über das, was sie getan haben. Stattdessen sagt Marco nur, dass er sich umbringen wird. Nach Tagen des Rauschs und Grauens verabschieden sich die beiden. Manuel will zurück nach Hause, dort, wo die Leiche von Luca noch liegt. Marco will in einem Hotel einchecken, wo er sich das Leben nehmen will. Zu Hause sitzt Manuel in seinem Wohnzimmer. Er kann nicht schlafen und nicht sein Schlafzimmer betreten. Er will nicht sehen, was sie in der Nacht getan haben. Stattdessen trinkt er weiter und versucht mehrmals, Marco Prato anzurufen, wie die Polizei später rekonstruieren kann, mutmaßlich, um zu erfahren, ob er wirklich Suizid begangen hat. Der nächste Tag ist ein Samstag. Die Familie Fofo muss zu einer Beerdigung. Auch Manuel kommt mit. Um 7.30 Uhr wird er von seinem Vater und seinem Bruder abgeholt. Mehrfach haben sie seit Tagen erfolglos versucht, den 28-Jährigen zu erreichen. Als sie Manuel sehen, wissen sie, dass etwas nicht stimmen kann. Man sieht ihm an, dass er seit Tagen nicht geschlafen hat. Er hat Augenringe, sein Gesicht ist aufgedunsen, sein Blick ist leer. Sofort vermutet sein Vater, dass Manuel wieder Drogen genommen hat und konfrontiert ihn damit. Mit dem, was sein Sohn ihm dann aber gesteht, hat er nicht gerechnet. Er hat getötet. Nur kurze Zeit später rückt die Polizei zu zwei Orten aus. Sie stürmen die Wohnung von Manuel, wo sie die schrecklich zugerichtete Leiche von Luca Varani finden, sowie ein Hotelzimmer. Das Zimmer, das Marco Manuel genannt hat, in dem er sich umbringen will. Sie kommen gerade noch rechtzeitig und Marco Prato überlebt. Die beiden Täter sind gefasst. Die einzigen Menschen, die Klarheit in das Verbrechen bringen könnten. Doch schnell muss die Polizei feststellen, dass das schwieriger ist als gedacht. Marco und Manuel beschuldigen sich beide gegenseitig. Marco Prato sagt aus, dass Manuel ihn zum Mord gedrängt habe, dass Manuel Vergewaltigungsfantasien gehabt habe und während ihrer gemeinsamen Zeit mehrfach den Wunsch geäußert habe, jemanden zu töten. Manuel hingegen beteuert, dass Marco ihn so sehr manipuliert habe, dass er den Mord an Luca gebilligt hat. Beide plädieren auf ihre Unschuld. Der jeweils andere hätte die tödlichen Stiche und Schläge begangen. Später wirft Manuels Vater sogar der Justiz vor, von Marcos Scham manipuliert worden zu sein, denn zum großen Entsetzen der Familie Fofo werden beide des Mordes angeklagt. Trotz umfangreicher Ermittlungen kann jedoch nicht herausgefunden werden, warum es zu diesem tödlichen Pakt zwischen zwei Menschen kam, die sich eigentlich kaum kannten. Es werden die Hintergründe der beiden durchleuchtet, die Gedankenwelten der Täter rekonstruiert und die Zeugen aus der Nacht befragt, die zu Gast bei Marcos und Manuels tödlicher Party waren und die ein Bild einer seltsamen Verbundenheit zweier Fremder zu Protokoll geben. Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter erzählt Manuel, dass er während der Tat nicht bei sich war. Trotzdem stuft der Gutachter ihn als schuldfähig ein. Marco Pratos psychischer Zustand ist für den Gutachter hingegen weniger eindeutig. Später heißt es, Marco habe während der Sitzung starke Stimmungsschwankungen gehabt. Mal sei er klar gewesen, beim nächsten Mal habe er neben sich gestanden und wirr gewirkt. Ein Motiv für die Tat kann aber auch der Gutachter während seiner Gespräche mit beiden nicht feststellen. Der leitende Ermittler im Fall ist sich bis heute bei einer Sache sicher. Prato und Fofo waren zwei Menschen, die, wenn sie sich nie begegnet wären, nichts Schlimmes getan hätten. Mit ihrer Inhaftierung bis zum Prozess gehen Marco und Manuel unterschiedlich um. Manuels eigentlich verhasster Vater wird zum Sprachrohr seines Sohnes, der sich öffentlich nicht äußern kann. In italienischen Talkshows tobt er vor Wut und versucht, seinen Sohn als eigentliches Opfer darzustellen. Ein Opfer einer riesigen Verschwörung, die ihm und seinem Sohn schaden soll. Marco Prato scheint sein bevorstehendes Leben in Haft mehr zu akzeptieren. Er empfängt oft Besuch von seinem Vater, engagiert sich im Gefängnis und bringt anderen Inhaftierten Fremdsprachen bei. Erst bei einer Untersuchung im Gefängnis scheint sein neues Leben erneut aus den Fugen zu geraten. Er ist HIV-positiv. Der erste, dem der Prozess gemacht wird, ist Manuel Fofo. Auch wenn er weiterhin seine Unschuld beteuert, sieht es das Gericht als erwiesen an, dass er gemordet hat. Er wird zu 30 Jahren Haft verurteilt. Am 21. Juni 2017 ist der erste Prozesstag von Marco Prato angesetzt. Nur einen Tag vor dem Prozess wird der 30-Jährige tot in seiner Zelle gefunden. In seinem Abschiedsbrief schreibt er, dass er unschuldig sei und schließt ihn mit den Worten ab: Das Leben ist unerträglich. Verzeiht mir bitte. Ciao, amore, ciao. Wie es sein konnte, dass Marco Prato als Beschuldigter in solch einem für die Öffentlichkeit relevanten Fall in Haft nicht besser bewacht wurde und einen Tag vor dem Prozess Suizid begehen konnte, bleibt ein Rätsel. Auch über das mögliche Motiv gibt es bis heute zahlreiche Spekulationen, die versuchen zu erklären, wie es zu dieser unbegreiflichen Tat kommen konnte, die Rom bis heute beschäftigt. War es das brutale und grausame Ergebnis eines tagelangen Drogenrauschs? War es doch ein außer Kontrolle geratenes Sexspiel oder gar ein satanistisches Ritual, was zum Grauen geführt hat, wie manche noch heute spekulieren? Die Presse ist sich hingegen sicher, dass auch soziale Aspekte eine große Rolle bei dem entsetzlichen Mord gespielt haben. Zwei reiche Söhne aus der Oberschicht töten aus Vergnügen einen Mann aus ärmlichen Verhältnissen. Einfach so, weil sie es können.